wir haben Pfingsten. Und Pfingsten, da geht's um den Heiligen Geist. Und jetzt ist das so bei diesen großen Festen, da denke ich, meine Güte, ich habe das schon rauf und runter gepredigt in dieser Gemeinde, Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Und da gibt's natürlich irgendwie auch nichts Neues mehr. Wenn man schon länger Christ ist, dann weiß man, Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen und was das bedeutet hat und so weiter. Aber oft ist es ja so, dass man Dinge längst weiß und zwischendurch mal merkt, dass man doch auch nicht alles lebt, was man so im Kopf hat. Mir geht das manchmal sogar so bei meinen eigenen Predigten, dass ich denke, ach ja, ist eigentlich gut, was du da sagst, solltest du dich auch mal dran halten. Es ist mir letztens in Ratingen so gegangen, da hatte ich einen Seminartag über Worte und Gedanken, wo wir ja auch diese Kampagne drüber machen. Und bei dieser Kampagne, das ist ja so, dass ich das schon mal gepredigt habe hier. Und dass es diesen Jüngerschaftskurs auch schon mal gab, 2008, glaube ich, war das. Also gut, das ist schon lange her. Und dann gibt es Leute, die sagen, na ja, das haben wir doch schon mal gemacht. Und ich habe das zigmal gepredigt und dann geht's mir so, dann bin ich bei so einem Seminar und predige es wieder und denke, okay, hier spreche ich gerade selbst zu mir und Gott offensichtlich, dass er sagt, ja, du hast da zwar das Buch drüber geschrieben und das tausendmal gepredigt, aber hier und da hast du noch Luft nach oben. Und das ist ja tatsächlich so bei diesen simplen Dingen in unserem Christsein, dass es dann, ja, wir wissen das alle, aber es ist eben doch manches, immer wieder rutscht das in den Kopf. Und so habe ich heute auch etwas, wo ich denke, das ist uns vielleicht mal wieder in den Kopf gerutscht und es könnte noch mal wieder etwas tiefer rutschen und ich möchte damit einsteigen, indem ich etwas erzähle, wie es mir in den letzten Wochen, vielleicht auch Monaten gegangen ist. Denn ich war teilweise recht gestresst über die Gemeinde. Ich war nicht wirklich gemeindemüde, das habe ich aber von einigen anderen gehört, dass die Gemeinde müde wären, von einigen von euch. Ich hatte aber gewisse innere Spannungen, wenn ich zum Beispiel in irgendwelche Mitarbeitertreffs oder Leitungstreffs ging, weil da war immer wieder das, ja, der und der oder das und das funktioniert nicht und da hat sich jemand beschwert und dieses ist nicht gut und jenes und das hätten wir besser machen können. Und überhaupt ist da so eine Unzufriedenheit, die da und dort. Gut, dann haben wir diesen Strukturprozess gemacht im letzten Jahr. Der ist noch nicht abgeschlossen. Der braucht auch Zeit. Der ist mit ganz viel Arbeit verbunden für all die, die da eine Leitungsfunktion haben. Wir denken auch, dass er gut war und dass er wichtig war für unsere Gemeinde und dass die Gemeinde sich weiterentwickeln kann. Aber wir haben auch gemerkt, dass manche Leute keine Lust mehr haben auf diesen Prozess. Anderen wiederum geht's nicht schnell genug. Und es hakt halt hier und da. Und dann kam diese ganze Geschichte mit dem Snacktisch, der hat unheimlich viel Kraft gekostet. Und Kritik von allen Seiten und ein Anspruch, wir sollten es doch besser machen und besser sein. Und ich habe mich dann tatsächlich nach so langer Zeit Dienst auch in dieser Gemeinde gefragt, ob ich eigentlich noch am richtigen Platz bin. Ob ich nicht viel lieber gehen soll oder ob ich es nicht mehr bringe. Oder ob ich unfähig bin, ob es nicht andere besser können. Und wenn ich es dann objektiv überlegt habe, dachte ich, okay, wir sind eigentlich eine relativ gesunde Gemeinde. Wir sind auf 170 Mitglieder gewachsen in den Jahren, was sicher noch Luft nach oben hat, aber was auch nicht schlecht ist, weil es gibt viele Gemeinden, die bleiben bei 50. Es gibt Leute, die zum Glauben kommen, auch immer wieder, auch dieses Jahr. Wir sind sozial durchmischt, wir haben einen guten Ruf in der Stadt und in der Ökumene. So schlecht kann es ja nicht alles sein. Und trotzdem kam immer wieder, es ist nicht gut genug. Dann habe ich umgekehrt aber auch gehört von einigen von euch, dass ich Druck verbreiten würde und dass es ja von mir aus nur um Leistung ginge und um Druck und Druck und Druck und Druck. Ja. Und dann hatten wir am Montag Bereichsleitertreffen. Wir haben zwei Runden gemacht. Die eine war, wie es uns persönlich geht. Und da haben wir erst mal gemerkt, also persönlich, dass jeder doch etliches zu tragen hat, persönlich, rein mal persönlich, familiär, beruflich und sonstige Lebensumstände. Also alles Mögliche, was da auf uns als einzelne Leute im Leitungskreis und den Bereichsleitern lastet. Und das ist schon mal eine Menge, das ist schon mal ein fettes Päckchen. Und dann haben wir eine Runde gemacht, wie wir denn denken, dass es der Gemeinde geht und unsere Gemeinde analysiert. Und dann kam auch erstmal, ach ja, das und das, da sind Leute unzufrieden und das war nicht gut. Und da waren nicht viele Leute da und das war irgendwie blöd und das hätte besser sein können. Und ich empfand, da war so eine richtige Depri-Stimmung. Und dann kam ein Wort von einem unserer neueren Mitglieder und diese Äußerung hat zumindest mich, aber ich glaube auch noch andere, das war jedenfalls ein Stimmungsumschwung, wie aus einer Depression rausgeholt, aus einer Gemeindedepression. Und auf einmal war eine andere Atmosphäre da. Und wir hatten dann eine Gebetszeit im Anschluss, wie wir sie lange nicht mehr hatten. Lange nicht mehr. Und ich war nach diesem Treffen wirklich aufgebaut. Und ich denke, es war nicht nur ich aufgebaut. Und ich bitte jetzt einfach mal, das war der Dieter Rittinghaus. Und der Dieter ist ja noch nicht so lange hier, etwas über ein Jahr. Hat durchaus Gemeindeerfahrung, ist also nicht ein Greenhorn, der irgendwo gerade mal so von irgendwo hergekommen ist. Du warst auch schon mal in Gemeindeleitung, glaube ich, ne? 9 Jahre in Gemeindeleitung. Okay, und Dieter hat dann Folgendes gesagt und ich dachte, ihr solltet es auch hören.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Situation wart, dass jemand gesagt hat, sag das Gleiche nochmal, weil das funktioniert nicht. Ich kann die gleichen Worte nehmen, es ist ein anderer Kontext, es funktioniert nicht. Ich möchte aber inhaltlich gucken, ob ich es wieder hinkriege. Das Erste, ich möchte dir, Lea, total danken, aus 2 Gründen. Erstmal habt ihr einen wundervollen Lobpreis gemacht und den Himmel so ein Stück aufgezogen für uns und das war wundervoll. Dankeschön. Dieses Lob gilt dir und deinen musikalischen Mitstreitern. Das zweite Lob gilt nur dir. Du hast nämlich aus meiner Sicht wahrscheinlich, ohne es zu wissen, wundervolles Zeugnis gegeben. Weil du gesagt hast, oh Mist, ich habe nachher erst verstanden, es ist Pfingsten und muss ich jetzt nochmal umändern. Und dann hast du gesagt, nee, es reicht und ich habe Freude daran. Und was ich gesagt habe und was ich erlebe in dieser Gemeinde ist, dass wir alle ganz hohe Ansprüche haben. Ganz, ganz hohe Ansprüche. Und ich habe das gemerkt, ich bin da überhaupt nicht frei von. Als ich die Bereichsleitung übernommen habe, dachte ich, oh shit, kann ich das? Und ich habe mich dann dagegen kämpfen müssen und gesagt, nee, ich lasse mich jetzt nicht darauf ein. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich mache hier das, was ich kann und gut. Das war aber ein Kampf. Das war nicht so verständlich, selbstverständlich. Und ich erlebe an ganz vielen Stellen, dass sich Menschen unter Druck setzen und ganz große Erwartungen haben an sich und an andere. Und dieser Druck, der macht Stress. Und wenn wir unter Stress kommen, können wir nicht mal mehr das bringen, was wir normalerweise können. Dann habe ich überlegt, was ist denn die andere Seite von dem Stress oder von dem Anspruch? Das ist, wenn wir unsere Grenzen annehmen. Ich glaube, das gilt für uns persönlich, für mich, und es gilt für uns als Gemeinde. Ich glaube, dass Gott uns auch Grenzen setzt. Und Grenzen haben immer eine Innenseite und eine Außenseite. Und heute werden Grenzen verstanden als Begrenzung. Aber Nehemia hat Jerusalem Stadtmauer nicht aufgebaut, um begrenzt zu sein, sondern um Schutz zu haben. Und die Begrenzung schützt uns auch vor Überforderung, vor Ausbrennen, vor all diesen Dingen. Und ich glaube, dass es eine gute Zeit ist, dass wir vor Gott demütig annehmen, was er uns schenkt. Auch die Grenzen. Das gilt nicht in jeder Situation. In der Gemeinde, wo ich herkomme, wäre das das Letzte gewesen, was ich sagen würde. In der Vineyard Aachen, glaube ich, ist es dran, ein bisschen die Ansprüche runterzunehmen und mit dem Lernen zu leben, was wir auch haben. Und aus dieser Gelassenheit und Ruhe heraus dann die Grenzen, also zu schauen, ob Gott uns die Grenzen erweitert. Das glaube ich. Der zweite Punkt, Birgit hat das so schön erzählt, wie das war in dieser Runde. Und der Punkt ist, worauf wir schauen, das wird Macht über uns gewinnen. Wenn wir auf das schauen, was alles nicht läuft Und es gibt immer Bereiche, die nicht laufen. Wenn wir darauf schauen, dann werden wir depressiv und finden das eine schwierige Gemeinde und schlecht und es gibt eine Negativspirale. Und genauso ist es, wenn wir auf das Positive schauen. Und es wäre jetzt relativ einfach, ich würde 5 Minuten reden und alle denken, boah, was ist das für eine doofe Gemeinde? Und genauso geht das, dass ich 5 Minuten rede und alle denken, wow, diese Gemeinde darf ich sein? Ne? Also worauf schauen wir? Und das ist nicht willkürlich, sondern wir müssen schauen, worauf wir gucken. Wir müssen uns gut entscheiden, wie viel Negatives wir groß machen wollen und wie viel Positives wir groß machen wollen und dass das im Verhältnis bleibt. Und mein letzter Punkt ist ein Wunsch, eine Vision. Ich wünsche mir, dass wir in allen Herausforderungen lernen, einander zu achten. Wir haben letztes Jahr uns mit der Kultur der Ehre befasst. Und ich habe den Eindruck, für manchen ist das auch irgendwie so ein Konzept unter vielen. Und für mich ist das ein unglaublich dickes Ding. Zu verstehen, dass Gott mir eine Würde gibt als Königskind, die ich mir nicht mehr nehmen lasse. Und genau das Gleiche in meinen Geschwistern zu sehen. Und aus dieser Erfahrung heraus leidenschaftlich um die Sache zu kämpfen. Da bin ich immer dabei. Aber mein Gegenüber zu achten und zu schauen, dass er die Würde nicht verliert und nicht auf einer persönlichen Ebene zu kämpfen. Und wir hatten gestern Besuch von lieben Freunden, die waren in den Osterferien in Redding, in Wessel und haben erzählt und haben gesagt, ja, was ist denn da los? Und die haben gesagt, naja, es ist eine ganz normale Gemeinde und wenn die einen Unterschied haben, ist, dass die Kultur der Ehre leben, dass die einander wertschätzen und Gäste achten und dass diese Kultur in die ganze Stadt hinaus strahlt. Und ja, das ist so ein Wunsch, dass wir bei all den Dingen, wo wir herausgefordert sind, wo wir Ideen haben, was nicht funktioniert, dass wir gerne in der Sache kämpfen, aber dass wir unsere Geschwister in Liebe annehmen und achten darauf, dass sie ihre Würde nicht verlieren.
Danke. Eigentlich hättest du gleich weiter predigen können. Aber ich habe dich ja gestern erst angerufen und gefragt. Sonst hätte ich mich gerne hingesetzt und weiter zugehört. Ja, was hat das mit Pfingsten zu tun? Ich glaube, ganz viel. Ganz, ganz viel. Wir sehnen uns alle nach Heiligem Geist. Wir sehnen uns alle nach mehr vom Heiligen Geist. Aber oft verhalten wir uns gerade über lange Strecken so, dass er sich nur zurückziehen kann. Und ich lese aus Epheser 5, 15 bis 21. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht töricht, sondern klug. Nutzt die Zeit, denn diese Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, das macht zügellos, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Da kommt das mit dem Geist. Lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn. Sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Wenn man wörtlich mal ein bisschen nachschaut in dem Griechischen, dann sind das Partizipien. Und dann heißt es, ich übersetze es mal wörtlich, das hört sich ganz gestelzt an und dann noch mal ein bisschen so, wie man es dann besser sagen kann. Lasst euch vom Geist erfüllen, erklingen lassend das Lob des Herrn, singend und jubelnd, dankend, einander sich unterordnend. Das ist mal wörtlich übersetzt, wenn man es dann ein bisschen feiner übersetzt, aber so, dass es dieselbe Bedeutung heißt, dann heißt es, lasst euch vom Geist erfüllen, indem ihr in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen lässt, wie der Geist sie eingibt, indem ihr aus vollem Herzen zum Lob des Herrn singt und jubelt, indem ihr Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, sagt, indem sich einer dem anderen unterordnet in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Jesus Christus. Da wird's klar, ne? Es ist also nicht nebeneinander gestellt, lasst euch vom Geist erfüllen und dann auch noch lobt ein bisschen, dankt ein bisschen, ordnet euch einander ein bisschen unter, sondern es hat einen Zusammenhang. Lasst euch vom Geist erfüllen, indem ihr das und das tut. Das ist eine Weise, sich vom Geist Gottes erfüllen zu lassen. Es ist nicht die einzige. Umkehr hat immer zur Folge, dass wir den Heiligen Geist mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Oder wir können um den Heiligen Geist bitten. Und ich glaube, das tun wir viel. Aber das ist eben auch eine Weise und eine nicht unwichtige. Das heißt, der Geist Gottes erfüllt uns, wenn wir Gott anbeten, ihm danken und uns gegenseitig unterordnen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht so leben, zieht er sich zurück. Natürlich kann Gottes Geist auch einmal wusch kommen in eine Versammlung, meinetwegen, die völlig zerstritten ist oder wo überhaupt nicht das gelebt wird. Natürlich kann er das. Er kann das alles. Er kann uns immer überraschen. Aber das ist eben, wenn ihr euch daran erinnert, an eine Predigt, die ich auch oft halte, das ist so dieses Eruptive, was wir uns wünschen in unserer Art, Jesus nachzufolgen. Dieses Eruptive wie ein Geysir. Auf einmal, wusch, ist das Wasser da. Wusch, ist der Heilige Geist da. Nur das ist eben ein Geysir, spritzt nicht immer das Wasser. Manche nur ganz selten. Und man muss immer warten. Manche sind ganz selten, dass sie Wasser sprühen. Und wenn man gerade hinkommt, kann man Pech haben. Man hat einen weiten Weg gemacht, wollte so ein Geysir sehen und da kommt kein Wasser. Und es gibt dann eben diese andere Art des Brunnenbohrens, erinnert euch vielleicht. Brunnenbohren, beständig geistlich leben. Und eine Art dieses Brunnenbohrens ist auch dieser Vers, dankt, lobt ihn. Wenn das nicht geschieht, weicht die Freude, dann wird es mühsam und anstrengend, dann haben wir keine Lust mehr, dann ödet uns alles an und dann zieht es uns runter und wir ziehen uns auch gegenseitig runter. Das Gute ist, wir haben immer die Chance umzukehren und zwar jeden Tag neu. Dass Gottes Geist kommt, hat übrigens nichts damit zu tun, ob der Lobpreis gut war, ob die Predigt gut war, ob alles gestimmt hat im Gottesdienst, ob jemand Freiheit hatte zu tanzen und zu jubeln mit Fahnen, ob wir in die Tiefen des Wortes Gottes eingetaucht sind, ob wir was Neues gehört haben. Das sind natürlich alles Dinge, die wir uns wünschen. Ja, wir arbeiten auch an der Qualität des Gottesdienstes. Nur wir haben tatsächlich schon mal erlebt, das war schon vor ein paar Jahren, da war unser Gottesdienst sehr negativ beurteilt und da haben wir unheimlich dran gearbeitet. Und bei der nächsten Qualitätsumfrage war es noch schlechter. Oh Mann, ich hatte dann gar keine Lust mehr dran zu arbeiten. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Wir arbeiten und arbeiten und dann wird es schlechter beurteilt. Es hat so viel mit ganz anderen Dingen zu tun, mit so weichen Faktoren. Wie Haltung, die kann man nicht messen. Aber das ist etwas, was man atmosphärisch dann merkt. Paulus sagt, lasst euch vom Geist erfüllen, indem ihr Gott anbetet. Das ist das Erste, Gott anbetet. Anbetung ist ja übrigens keine Gefühlssache, obwohl das viele von uns denken. Manchmal höre ich das, ja, die Anbetung oder das Lied hat mich nicht in die Anbetung gebracht. Es war zu laut, zu leise, zu weiblich, zu schnell, zu langsam, zu englisch und zu irgendwas. Und damit packen wir unsere Lobpreiser unter Druck. Ich weiß nicht, wie es im Moment ist, ob ihr das so, also ich erinnere mich an Zeiten, wo es sehr stark so war. Ich weiß jetzt nicht, ich bin da nicht so nah mehr bei euch, an euch dran, ob ihr das auch manchmal erlebt. Ja, erlebt ihr das manchmal? Schon, ne? Ach. Ja, klar, natürlich. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja. Aber es ist auch völlig egal. Es geht um hier drin. Anbetung ist ein Entschluss. Ich will dich anbeten, Gott, dazu entschließe ich mich. Natürlich, wenn mir der Musikstil in dieser Gemeinde hier überhaupt nicht zusagt, dann ist es sicher sinnvoll, wenn ich dann statt jeden Sonntag zu leiden, dass ich in eine andere Gemeinde gehe, wo mit Chorälen oder mit sonstigen Liedern Gott gelobt wird. Also ich muss mich ja nicht jeden Sonntag hier vergewaltigen, weil ich den Stil nicht mag. Darum geht's ja nicht. Aber wir sind ja, denke ich, alle hier, weil wir grundlegend das gut finden. Sonst wären wir nicht hier. Und dann gibt's ja immer diese Kleinigkeiten. Aber Anbetung ist ein Entschluss. Ich will dich anbeten. Ich entschließe mich dazu. Das hat mit einer Herzenshaltung zu tun. Es hat übrigens auch nichts damit zu tun, ob es mir gerade gut geht oder ob ich gerade überhaupt nicht verstehe, was Gott, jetzt sage ich das mal wieder, zugelassen hat. Er lässt eine Menge zu und ich verstehe das nicht. Ehrlich gesagt, ich verstehe das auch nicht. Und es gibt Dinge, wo ich davor stehe und mittlerweile kann ich dann auch schweigen. Und das ist, glaube ich, auch gut, weil jedes Wort dann zu viel ist. Und es gibt Dinge, die verstehe ich auch überhaupt nicht. Und je älter ich werde, desto weniger verstehe ich. Weil ich natürlich immer mehr erlebe und immer mehr Menschen mir ihr Herz ausschütten und ich an mehreren Lebensschicksalen teilhaben darf. Und ich dann davor stehe und auch nicht weiß. Aber ich bete ihn an, weil er Gott ist, auch wenn es mir nicht gut geht, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Psalm 73, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich am Ende auf in Herrlichkeit. Was habe ich im Himmel außer dir? Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde, auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten. Gott ist der Fels meines Herzens, mein Anteil auf ewig. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. Ich will alle deine Taten verkünden. Wenn man den ganzen Psalm liest, dann weiß man, das ist ein Psalm, der kommt aus der Tiefe des Schrecklichen. Der hat Fürchterliches erlebt, was auch immer, wir wissen es nicht. Aber da sind Aussagen, warum geht's den Gottlosen so gut und warum geht's mir so schlecht? Und dem geht's offensichtlich ganz schlecht. Und trotzdem sagt er, dennoch bleibe ich stets an dir und betet Gott an. Das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Für mich ist eine Art, das auszudrücken, auch, dass ich aufstehe. Grundsätzlich immer. Am Anfang stehe ich auf. Warum? Weil ich damit ausdrücken will, Gott, ich will dich anbeten, egal wie schlimm es mir gerade geht. Ich will dich anbeten, deshalb stehe ich auf. Ich glaube, also wenn ich jetzt Anbeterin hier in der Band wäre, würde es mich ermutigen, wenn ich sehen würde, die ganze Gemeinde steht auf. Weil es würde mir signalisieren, ja, die wollen das auch. Die wollen ihn anbeten. Die wollen sich ausstrecken nach ihm. Die machen mit. Ich muss denen jetzt kein tolles Konzert hier liefern, sondern die machen mit. Wir kommen gemeinsam vor Gott und beten ihn an. Es gibt Leute, die haben dann nicht die Kraft, die ganze Zeit stehen zu bleiben. Das ist völlig in Ordnung. Ich meine, dieses Starten. Ich weiß nicht, könnt ihr das nachvollziehen? Das ist einfach so wie, mir ist es auch nicht immer nach Aufstehen. Und eigentlich darf ich gar nicht so lange stehen wegen meiner Beine. Aber es ist für mich dieses, ich stehe auf, Gott, um dich zu loben. Und um deutlich zu machen, ich will dich jetzt loben. Auch wenn ich müde bin. Ich will dich jetzt loben. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Es ist ein Entschluss. Und wenn es danach im ersten Lied mal müde ist, okay, dann ist das so dieses. Jetzt bin ich fast sicher, manche Leute empfinden das wieder als Druck. Nicht? Gut. Manchmal ist das so, dann sage ich irgendwas. Ach ja. Und dann war das wieder Druck. Es tut mir dann leid. Ja. Gut, das war das Erste. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, indem ihr Gott anbetet. Das Zweite, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr Gott alle Zeit für alles dankt. Ignatius von Loyola aus dem 16. Jahrhundert sagt tatsächlich, wenn man es im Angesicht seiner göttlichen Güte erwägt, dann gehört unter allen vorstellbaren Übeln und Sünden die Undankbarkeit zu den verabscheuungswürdigsten Dingen vor unserem Schöpfer und Herrn und vor den Geschöpfen, die er zu seiner göttlichen und ewigen Ehre gemacht hat. Denn sie ist Verkennung der empfangenen Güter, Gnaden und Geschenke, Ursache, Anfang und Ursprung aller Übel und Sünden. Ich finde das einen erstaunlichen Satz. Undankbarkeit als die schlimmste Sünde? Wenn wir jetzt eine Umfrage machen, was findest du als die schlimmste Sünde? Ehrlich, da wird doch keiner darauf kommen, oder? Da wäre Mord und Totschlag und Vergewaltigung und Krieg und all sowas. Undankbarkeit. Wie kommt er drauf? Ich glaube, er hat es aus der Bibel. Römer 1. Denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ist doch interessant, dieser Zusammenhang. Also sie haben Gott erkannt, aber ihm nicht gedankt. Und dann heißt es, sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da kam was Finsteres über sie. Und etwas Nichtiges, etwas Gleichgültiges, etwas Beliebiges. Sie haben Gott erkannt und ihm nicht gedankt. Die Geschichte von den 10 Aussätzigen kennen wir wahrscheinlich alle. Lukas 17. 10 werden gesund. Nur einer kommt zurück und dankt Jesus. Und Jesus sagt dann über ihn, wo sind die anderen? Die wurden doch alle gesund. Und dann sagt er zu dem einen, dein Glaube hat dich gerettet. Sozo. Sozo ist so etwas. Retten, heilen, Heil empfangen, ganz umfangreiches, also ähnlich wie Shalom. So ein Begriff, wo ganz viel drin steckt. Dein Glaube hat dich gerettet. Das heißt, er ist eben nicht nur geheilt worden, sondern hat sein Lebensziel gefunden. Er hat Beziehung zu Jesus gekriegt. Und das macht das Danken. Beziehung. Ohne Danken ist eine Beziehung immer einseitig. Wenn einer nur gibt, 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 ist die einseitig, die Beziehung. Erst das Danken macht eine Hin- und Her-Beziehung möglich und überhaupt auch eine Beziehung. Und dann geht es ja beim Danken tatsächlich um den Heiligen Geist. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, indem ihr dankt. Warum ist das so? Ich glaube, das hat auch was mit Atmosphäre zu tun. Meckern, nörgeln, schlecht reden, alles schlecht finden, macht auf Dauer depressiv. Und es macht auch klein. Da ist kein Leben drin. Es sei denn, man sieht es ganz konkret und sagt, gut, hier könnte man was verbessern. Das tun wir dann, das packen wir dann an. Aber es ist nicht alles schlecht. Weil das raubt Energie. Das raubt auch die Energie, etwas zu verändern. Weil das macht es so befördert die Stimmung so in den Keller, dass man gar keine Lust mehr hat, sich zu engagieren. Danken und das Gute sehen, loben lässt größer werden. Wenn jemand Lob empfängt, wenn jemand Dank kriegt, dann wird er größer, vielleicht sogar tatsächlich. Da kann er sich aufrichten, es stellt uns auf, es richtet uns auf, es lässt uns mehr erwarten, dann auch mehr empfangen und auch mehr aus dem Erleben kann dann wieder auch ermutigt sein und Neues anpacken und vorangehen entstehen. Das heißt ja nicht, dass dann wir alle Hände in die Taschen tun und sagen, okay, es ist ja alles wunderbar und das lassen wir jetzt so. Versteht ihr den Unterschied? Es geht, das ermutigt zum Weitermachen. Das gibt Energie. Das gibt Energie, setzt Energie frei. Kann man das lernen? Ich denke schon, es ist auch ein gewisses Training. Es ist tatsächlich auch Brunnenbohren. Es ist nicht einfach so. Es beginnt mit dem Entschluss, danken zu wollen. Ich habe dir, Gott, gelobt, dass ich danken will. Es heißt auch, dass wir mit unseren Dankbarkeitstötern umgehen. Dankbarkeitstöter wäre stolz, der glaubt, ich muss, habe alles selbst gemacht, ich muss alles selbst gemacht machen und ich habe auch alles mir selbst zu verdanken. Gibt's ja auch Leute, die können gar nicht danken, weil sie denken, das habe ich mir doch alles selbst zu verdanken, was ich jetzt in meinem Leben alles so geschafft habe und geleistet habe. Und das ist doch alles selbstverständlich. Selbstverständlich ist der zweite Punkt. Das ist doch selbstverständlich, dass ich gesund bin, dass schönes Wetter ist, dass ich Erfolg habe, dass ich irgendwas geschenkt kriege, dass andere Leute was für mich tun, ist doch alles selbstverständlich. Und das ist ja auch so eine weit verbreitete Haltung, es ist alles selbstverständlich. Und ein falsches Anspruchsdenken, was meint, ich habe auf alles ein Recht. Und das ist einfach nicht so. Wenn wir es dann anders erleben, wenn jemand krank wird, entdeckt er, was es heißt, gesund gewesen zu sein oder dann wieder gesund zu sein. Es ist eben nicht selbstverständlich. Und wir haben auch nicht auf alles einen Anspruch. Danken ist Ausdruck dessen, dass wir erkannt haben, dass wir nichts uns selbst zu verdanken haben, sondern Gott, der uns beschenkt. Denn das Wichtigste hat er uns geschenkt. Zweitens, Danken richtet unseren Blick auf das Positive. Und das muss ich bejahen. Das Gegenteil in der Bibel ist Murren, Klagen, Hadern mit seinem Schicksal. Und das kann ich richtig zu meinem Lebensstil machen. In 4. Mose lesen wir Erschreckendes. Die Murrenden bekommen das, worüber sie murren. Die Anstifter des Murrens fallen tot zu Boden. Und im Psalm 113 lesen wir, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Also da sagt jemand seiner Seele selber, er soll Gott loben. Wir müssen es offensichtlich uns auch selbst immer wieder sagen. Eine Hilfe mit dem Danken kann sein, dass ich aus Höflichkeit beginne zu danken. Was hat es für Auswirkungen? Es macht mich auf alle Fälle zufriedener. Es holt mich raus aus Tiefs und aus Depressionen. Ich spreche jetzt nicht von klinischer Depression, da bin ich nicht kompetent, aber aus Depri-Gedanken, die wir wahrscheinlich alle kennen, da holt es uns raus. Es vermehrt die Freude, es macht uns offen für den Heiligen Geist. Es macht uns zu angenehmen Menschen, intensiviert unsere Beziehung zu Gott, ergreift die Zusagen Gottes.